Jesus, wir möchten uns heute vor dich stellen und möchten dich bitten, dass du unsere ausgestreckten Hände, die wir dir entgegenhalten möchten, nehmen willst. Herr Jesus, nicht der Welt, nicht Menschen, sondern dir, wollen wir unsere Hände entgegenstrecken. Herr Jesus, wir möchten uns deinem Willen unterordnen. Wir möchten so ganz dich erfassen und erfahren in allem. Lieber Herr Jesus, wir möchten dir ganz gehören. Reinige und heilige du uns von den Dingen der letzten Tage, die uns anhaften, o Herr. Wir wollen uns demütigen und immer wieder aufs Neue bekennen, dass wir nichts sind, dass wir nichts vermögen, aber in dir alles haben. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir reich sind in dir. Auch wenn wir von der menschlich-irdischen Seite nichts besitzen, aber wir besitzen das Höchste, dich. Aber herzlich Dank, dass wir dich haben, weil du uns mit der Ewigkeit verbindest. Und weil wir wissen, dass all das Irdische, Sichtbare, Vergängliche vergeht, so haben wir einen Grund, den Fels, auf dem wir aufgebaut sind, welcher Christus heißt. Habe du herzlich Dank, dass wir so in dir ruhen dürfen. Mach du uns stille, mach du unsere Herzen stille vor dir, damit du zu uns reden kannst, Herr. Auch jetzt beten wir darum, dass wir dein Wort hören, dein Wort aufnehmen und bewahren in feine Herzen. Segne unser Zusammenkommen jetzt. Amen. Wir hatten bis jetzt einen fortlaufenden Text aus dem Worte Gottes und wir hatten ja schon angekündigt, dass wir nunmehr auf Einzelthemen übergehen. Und im Zuge der Einzelthemen wollen wir heute ein Wort Gottes aufschlagen im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 3. Epheser, Kapitel 2, Vers 3. Da heißt es, wird in Vers 2 von den Söhnen des Ungehorsams gesprochen, das sind die Kinder der Welt, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten, in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zornes waren, wie auch die übrigen. So weit das Wort. Das, was uns aus diesem Vers heute bewegen soll, man könnte etwa 5 oder 6 Verkündigungen herausziehen, ist aber nur jenes eine und das Wort in der Beziehung zum Zorn. Die Bibel, Gottes Wort, sagt, dass wir einst Kinder des Zornes waren, wie auch die übrigen. Das sind solche, die noch Kinder des Zornes sind, sind und waren. Das sind die Dinge, die uns hier vorgestellt waren. Und zwischen beiden, sind und waren, liegt die Veränderung. Und die Veränderung ist Jesus. Das ist die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus verändert. Würde Jesus nicht verändern, dann wären wir Kinder des Zornes geblieben. Würde Jesus nicht verändern, hätten wir keine Aussicht auf die ewige Herrlichkeit. Aber weil Jesus verändert, weil er uns aus dem Zorne Gottes herausgenommen hat, und hat uns in seine Gegenwart gebracht, dass wir nun nicht mehr Kinder des Zornes, sondern Kinder des Lichtes heißen dürfen, so liegt eine Veränderung da drin. Und deshalb wollen wir in dem Veränderer jener Dinge Jesus sehen, dem auch aller Dank, alles Lob gebührt. Nun, das, was uns heute nun hier an vom Thema her bewegen soll, ist eine ganz besondere Beziehung des Zornes, indem wir nicht wesenhaft den Zorn Gottes als solchen, sondern unseren menschlichen Zorn betrachten wollen. Unter den Gläubigen hat es zu vielen und manchen Zeiten allerlei Mutmaßungen über den Zorn gegeben. Die einen sagen, Zorn von Menschen ist Sünde. Die anderen sagen, wir dürfen zornig sein. Dabei aber nicht sündigen. Das sagen Kinder Gottes, die nicht allein lesen können, sondern die auch urtextliche Themen beherrschen und vom Urtext solches klar abfolgern können. Die einen sagen, wir dürfen nicht zornig sein, und die anderen sagen, wir dürfen es. Wir dürfen so viel Zorn haben, wie wir wollen, wir dürfen nur nicht dabei sündigen. Das ist der Ausgangspunkt, dass wir ganz klar sehen. Wir sehen aber auch, wie wichtig es ist, dass wir in den Fragen des Wortes Gottes die uns betreffenden Dinge kennen müssen, um uns recht zu verhalten. Die Gefahren der Endzeit liegen wesenhaft heute darin, dass die Kinder Gottes das teure Wort nicht mehr kennen. Und aufgrund der Unkenntnis über das Wort des Herrn die Kinder des Lichts vom Versucher überwältigt und übervorteilt werden. Sie werden heute durch die Bewegungen des Mystizismus in Massen hineingeführt an einen Ort, in einen Zustand, wohin sie letztlich gar nicht wollen. Aber wenn sie es erkennen, es zu spät ist. Und das hängt mit dem Untergang der Gemeinde Jesu vom Zeugnis her zusammen. Heute ist ein großer Abfall. Abfall, Gemeinden lösen sich auf, verschwinden. Nur noch die Schilder hängen draußen, aber drinnen ist niemand mehr. Was sind das für Zeiten? Hat der Krieg mit all der Grausamkeit uns nicht mehr Belehrung hinterlassen, dass wir den Herrn fürchten sollen von ganzem Herzen? Soll Gott noch mächtiger eingreifen, bis wir zur Besinnung kommen? Soll Gott noch härter reden, bis wir umkehren, damit Gott seine Veränderung an uns vollziehen kann? Und wir wollen sagen, großer Umsicht bedarf es, die Dinge bis auf den Grund der Heiligen Schrift zu untersuchen. Der Apostel verbindet Gedanken, Willen und Lust des Fleisches mit dem natürlichen Menschen und nennt solche Kinder des Zornes. Wer nicht unter der bedeckenden Macht des Blutes Jesu gefunden wird, die Bibel sagt, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich darf es noch einmal sagen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es hat zu allen Zeiten Allversöhner gegeben. Die Liebe Gottes Wort sagt, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Hier ist keine zeitliche Eingrenzung der Dinge als solche. Die wir aber nicht mehr sind, weil wir zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen sind, sondern Kinder des Zornes waren Vergangenheitswert. Der Herr geht mit uns eine unverkennbare Schule durch. Und jeden Tag aufs Neue, oder fast jeden Tag aufs Neue, wird uns vom Herrn gezeigt, was unser Ende gewesen wäre. Wir brauchen nur die Armen zu sehen, die aus den Psychiatrien selbst zu uns hierher gebracht werden. Wir sehen, wo unser Zustand des Zornes Gottes geendet wäre. Auch dein Teil wäre es jetzt, wenn die Gnade Gottes nicht sachgewaltet hätte. Darum möchten wir dich herzlich bitten. Danke Gott in all den Dingen. Danke dem Herrn und diene ihm von Herzen. Zorn gehört danach zum alten Menschen. Ist doch ganz klar. Kinder des Zornes, also verbindet sich der Zorn mit dem alten Menschen. Das ist die Herkömmlichkeit und das Betätigungsfeld in uns. Der Zorn ist uns aber nicht bei der Schöpfung Gottes gegeben worden. Als Gott den Menschen schuf, da hat Gott den Menschen nicht im Zorne geschaffen, auch nicht in der Krankheit, auch nicht im Tode, sondern Satan sprach, ihr werdet sein wie Gott. Dadurch sind uns beim Sündenfall außerhalb des göttlichen Willens die Eigenschaften Gottes zuteil geworden, die uns wahrlich nicht zum Segen wurden. Ihr werdet sein wie Gott. Das war das Schlangengeflüster, dem der Mensch nachgegeben hat. In welcher Form der Feind auch heute auftreten mag, Schlangengeflüster. Der Satan ist nicht verharmlost oder gebändigt, wenn er anstelle eines brüllenden Löwen als Engel des Lichts kommt. Er ist derselbe. Und wir könnten die Worte unseres Herrn, die sich auf Christus beziehen, welcher derselbe gestern wie heute ist, auch auf den Feind übertragen. Er wird nicht besser. Seine Zähne sind ihm nicht gezogen, aber es liegt vor ihm. Aber auch dann, wenn seine Zähne gezogen sind, dann wird er nicht anders. Dann ist er höchstens zahnlos. So steht es mit der Rache, wo doch der Herr sagt, mein ist die Rache. Und wie oft sind Menschen in einem Zustand von Rache, aber das sollte nicht sein. So steht es mit der Eifersucht, wo doch Gottes Wort sagt, dass er ein eifersüchtiger Gott sei und wacht, dass keine fremden Götter neben ihm seien. Gleichso steht es mit dem Zorn. Denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Epheser 5, Vers 6. Dieser Dinge wegen, welcher Dinge denn? Der Dinge der Sünde wegen, der Dinge, die im Garten Eden durch Adam den Anfang nahmen, kommt der Zorn Gottes über alle, die im Ungehorsam gefunden werden. Söhne des Ungehorsams sind nicht nur Menschen, sondern auch Engelwelten, die abgefallen sind. Söhne des Ungehorsams. Auch dann, wenn der Herr Jesus nach Markus 3, Vers 5 auf sie, die dortigen Menschen, mit Zorn blickte, heißt es, weil er Jesus am Sabbat nicht heilen sollte, von den Schriftgelehrten her, berechtigt uns nicht, im Zorn einherzugehen. Da sagt man, ja, der Herr Jesus war doch auch zornig, und es steht doch geschrieben, wir sollen seine Nachfolger sein. Müssen wir also auch ordentlich zornig durch, morgen schon zornig aufstehen und den anderen mal ordentlich den Zorn spüren lassen, dass sie endlich wissen, wer ich bin. Das wissen wir auch so. Und Gott schaut das Herz an und nicht unseren Zorn. Aber im Zorne vermag niemand vor Gott zu bestehen. Zwischen dem lebendigen und heiligen Gott, der nicht sündigen kann, und uns, ist ein wesenhafter Unterschied. Wir haben es hier mit der Person Jesu, mit dem lebendigen Gott zu tun. Nach Römer 4, Vers 15, bewirkt sogar das Gesetz Zorn. Wir wollen ruhig fragen, wieso bewirkt denn das Gesetz Zorn? Das Gesetz ist doch dazu da, den Menschen zu überführen, dass er erkennt, Sünder zu sein. Was hat das mit Zorn zu tun? Aber wir dürfen eines wissen, dass der Mensch nicht in der Lage war, das Gesetz auszuüben. Und dadurch bewirkte das Gesetz gegenüber den Menschen neuen Zorn. Das Gesetz bewirkt Zorn. Das ist die Seite Gottes. Und dann noch etwas anderes. Das ist die Seite der Menschen, die sich im Fleische viel Mühe gaben, das Gesetz des Alten Testaments zu halten. Und dann kamen sie in eine gewaltige Auseinandersetzung, in deren Verlauf sie zornig wurden, weil Gott gesagt hatte, du sollst, und sie brachten es nicht hin. Weil unser Fleisch der Sünde wegen kraftlos geworden ist, sind wir Söhne des Zorns geworden. Und bleiben es, es sei denn, dass die Veränderung eintrat. Nun, weil im Alten Testament Jesus nicht auf dieser Erde war, beispielsweise zur Zeit Salomos, aber man dennoch im Gesetz lebte, so hat es Gott wohlgeschienen, durch Blutopfer eine Stundung der Wirksamkeit der Folge der Sünden hinauszuschieben, bis das Opfer Jesu gefunden wurde, in welchem auch die Alttestamenter nun Befreiung und Erlösung haben. Das Gesetz bewirkt Zorn, wir aber stehen unter der Gnade. Das mag sich herumgesprochen haben. Der Apostel Paulus musste klagen, dass in Korinth, in der Gemeinde, in der es alles gab, da gab es alles. Er musste klagen, dass Streit und Neid und Zorn vorhanden sein. Korinth. Diese drei Sünden. Streit, Neid, Zorn. Liegen auf einer einzigen Ebene nach 2. Korinther 12, Vers 20. Und an die Galater schreibt der gleiche Apostel, dass Werke des Fleisches Zorn seien. Galater 5, Vers 19 bis 20. Werke des Fleisches, sagt der Apostel, sind Zorn. Damit dürfte eigentlich jetzt schon klar sein, dass der Zorn für uns blanke, pure, reine Sünde ist. Nun gibt es Gläubige, die zu bestimmten Anlässen sich in Zornesausbrüche ergehen, auf ihr sündliches Verhalten angesprochen, wird dann erklärt, dass es sich bei diesem Ausbruch um heiligen Zorn handle, welcher ja nach der Lehre des Wortes Gottes erlaubt sei. Dann wird der Herr Jesus angeführt in dieser Matthäusstelle, der ja auch zornig einhergeblickt habe. Und wir könnten niemals beweisen, dass er dabei gesündigt habe. Allerdings möchte ich hier voraussetzen, dass so das Wort Gottes nicht ausgelegt wird. Das ist keine Auslegung, sondern eine Einlegung. Das ist etwas anderes. Und weil man für den heiligen Zorn auch eine Bibelstelle besitzt, wollen wir diese ein wenig betrachten. Es handelt sich um die Stelle in Epheser 4, Vers 26. Ich darf sie lesen. Da heißt es, zürnet und sündiget nicht. Da wollen wir jetzt versuchen einzudringen. Zürnet, und sündiget nicht. Nach Elberfelder. Ich möchte jetzt die Übersetzung nach Menge sagen. Dort heißt es wörtlich, zürnet ihr, so sündiget nicht dabei. Und die Konkordante übersetzt, zürnet ihr und sündiget nicht. Ich weiß nicht, ob wir trotz korrekter Übersetzungsleistungen gemerkt haben, wie doch hier ein recht unterschiedlicher Akzent verborgen ist, der auch unterschiedlich ausgelegt werden kann. Das wollen wir ruhig sagen. Zürnet ihr und sündiget nicht. Dabei könnten wir sagen. Es würde also bedeuten, dass wir zürnen, aber nicht sündigen dürfen. Ich möchte das mit einem harten Wort sagen, dass wir es besser verstehen. Ich darf huren, nur nicht dabei sündigen. Das wäre die Quintessenz. Nach dem griechischen Urtext heißt es wörtlich, zürnet und nicht sündiget. Hochinteressant. So sagt das Griechisch. Ganz gewiss haben wir es mit einer recht schwer auszulegenden Stelle zu tun, weil es nur noch um Nuancen geht. Es geht also nur noch um letztliche Feinheiten, die aber so bedeutend und entscheidend sind, die aber wiederum für die Exegese von allergrößter Wichtigkeit sind. Mit anderen Worten, will uns Gott so weit eine Freiheit zum Zorn zu besitzen überlassen, worin wir selbst nicht in Sünden vor Gott gefunden werden. Gut. Ähnlich wie der Hass verboten ist, hat Gott aber nicht jeden Hass verboten. sondern wir sollen die Sünde hassen. Also soll doch Hass genannt sein. Sobald ich an meinem Nächsten die Sünde erkenne, sie hasse, besteht aber in irgendeiner Form eine Verbindung mit der Person. Und die Ursache, dass wir die Person mit einer Sünde verbunden erkennen, liegt nicht im anderen, in dem der da sündigt, sondern in mir, der ich solche sehe. Warum sagt Gottes Wort im Neuen Testament, so kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch? Und dann wird Christus herbeigeführt. Wenn ich aber auch Christum nach dem Fleisch gekannt habe, so kennen wir ihn doch nicht mehr also. Ich bin im Zustand des Fleisches, der Sünde vom alten Menschen, von dem ich zwar bekannt habe in der Taufe, dass er in den Tod gegeben sei. Dieser alte Mensch, der durch die Taufe weggetan sei, das ist ja das Bekenntnis der Taufe. Das bedeutet ja nach der Lehre des Neuen Testaments begraben sein. Das sagt Kolosser 2, Vers 12 und Römer 6 ganz deutlich. Dass die Taufe das Begrabensein des alten Menschen bedeuten soll. Oder sogar sei. Das bedeutet, dass wir ein Bekenntnis unter Zeugen ablegen. Ich bin getauft. Gut. Die Taufe soll mir ein Beweis sein von den Zeugen her, der alte Mensch ist abgelegt. Das ist alles okay. Und dennoch leben wir in ihm. Das ist eine andere Seite. Es gibt Gläubige, die sagen, wir haben überhaupt nichts mehr damit zu tun. Dabei sündigen sie. Ja, wenn wir nichts damit zu tun haben, dürfen wir auch nicht mehr sündigen. Was sagt denn die Bibel in der Beziehung, ob wir noch in Sünden sind oder nicht? Gottes Wort lehrt uns keinen Perfektionismus in der Beziehung der Sünden. Haltet euch der Sünde für gestorben. Was sagt die Bibel? Wir sollen der Realität dort hinweg tun des alten Menschen, uns den Dingen der Sünde für gestorben halten. Warum sollen wir es denn nur halten? Ja, weil wir noch darinnen leben. Und damit wird offenbar, dass jene Symbolik der Taufe eine Beziehung zum Glauben hat. Wir haben in unserem Glaubensstand so zu leben in unserem Wandel, dass allzeitlich das Gestorbensein in der Gleichheit Christi vor unseren Herzen, vor unseren Sinnen gefunden wird. Aber nicht, dass wir Perfektionismus betreiben und sagen, wie diese Irrlehre der Norweger lehrt, wir wären jetzt schon vollkommen, weil geschrieben steht, in Matthäus seid vollkommen wie euer Vater im Himmel. Nun gut, ich spreche denen nicht ab, dass sie lesen können, aber alles andere schon. Sobald ich also an meinem Nächsten die Sünde erkenne, sie hasse, besteht eine Verbindung mit der Person, weil ich die Person zu sehr sehe. Warum sehe ich die denn? Weil mein fleischliches Auge, das von der Sünde dezimiert ist, nicht mehr den Blick habe, die herrliche neue Geburt, die Christus dem Erretteten gegeben hat, schauen kann. Weil ich selbst in diesem Zustand bin, weshalb mein Nächster gesündigt hat. Darum erkenne ich ihn nicht so nach der Wiedergeburt, sondern nach dem Fleisch. Sobald aber mein Zorn auf oder mit einer anderen Person verbunden ist, sehe ich selbst darin oder stehe ich selbst in der Sünde? Ich sehe selbst meine Sünde an der Sünde des Nächsten. Der hier gemeinte Zorn kann sich aber nur gegen die Sünde selbst richten. niemals aber um in einer Sache Recht haben zu wollen. Also könnten wir sagen, dieser Zorn wäre nur und ausschließlich berechtigt, sich gegen Sünde, nicht gegen einen Nächsten zu wenden. Oder die eigene Meinung zu vertreten, zu wissen und schon gar nicht aus dem Bereich des Emotionalen. Da haben solche Dinge überhaupt keinen Raum. Darum könnte solches Zürnen nur in der Stille vor Gott und niemals vor Menschen in der Verurteilung der Gesetzlosigkeit gefunden werden. Das bedeutet, wenn ich im Kämmerlein bete, dass ich gleich wie ich die Sünde hasse, mich durch den Geist Gottes so führen lasse, auch selbst zornig über die Sünde zu werden. Das wäre eine Möglichkeit. Aber das hat nichts mit Wutausbrüchen oder Jähzorn zu tun. Wir wollen das so deutlich sagen. Den eigenen Willen durchzusetzen oder Recht zu suchen. Darum soll es selbst dann, wenn es echt ist, gar nicht lange dauern. Nicht bis zum nächsten Tag, weil wir sonst selber dem Teufel Raum geben. Wir lesen das in Vers 26. Epheser 4, Vers 26. Zürnet und sündiget nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Wir sehen, dass es also nur, wenn es selbst nicht Menschen verbunden ist, sondern nur eine einzige Möglichkeit hat in der Beziehung zur Sonne, nur kurz sein darf. Ja, sogar dann, wenn es ein sündloser Zorn sein sollte, jeder Mensch soll langsam zum Zorn sein. Nur langsam, sagt Jakobus in Kapitel 1, Vers 19 bis 20. Aber bei dem setzen wir nicht den allgemeinen Zorn voraus, sondern den Zorn, den wir eben besprochen haben, in der Beziehung zum Geschehnis der Sünde, ob es die meine oder der andere oder der weltweit sein. Denn eines Mannes Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Jetzt haben wir es nicht. Ein Zorn, der etwa auf Menschen oder mit Menschen verbunden ist, bewirkt niemals Gottes Gerechtigkeit. Sollen unsere aufgehobenen Beterhände heilig sein, dann nur ohne Zorn. Wollen die Bibelstelle ruhig aufschlagen in 1. Timotheus 2. Wir wollen ja auch Bibelarbeit machen. 1. Timotheus 2, Vers 8. Da heißt es, ich will nun durch den Apostel Paulus gesprochen, dass die Männer an jedem Orte beten, in dem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn. Wir sehen einfach, dass ein Aufheben heiliger Hände niemals mit Zorn folgen kann, sondern nur ohne. Das ist Wort Gottes, was wir hier lesen. Das ist keine Menschenmeinung. Ohne Zorn. Zu schnell ist unsere Zunge nach Jakobus 3, Vers 8 bis 9. Wir wollen lesen. Jakobus 3, Vers 8. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Ist das nicht furchtbar? einer der Menschen. Ist das nicht ganz ungeheuerlich, dass Gottes Wort sagt, dass es keinen Menschen gibt, der die Zunge beten kann? Hast du schon in der Stille vor dem Herrn darüber nachgedacht, dass du einer bist, der seine Zunge nicht bewegen kann? Ist das nicht furchtbar, was wir durch die Sünde geworden sind? Gottes Wort bescheinigt uns schwarz auf weiß, keiner der Menschen. Kein Mensch. Was hat der Mensch gebändigt? Die ganze Tierwelt. Bis zum Mond geflogen und wieder zurück. Es gibt auch welche, die sind nicht mehr zurückgekommen. Aber die lassen wir hier. Aber was ist alles gebändigt worden? Auch Krankheiten sind gebändigt worden. Durch Gegengifte. Und wie? Kein Mensch kann die Zunge bändigen. Bruder und Schwester, sollten wir da nicht demütig vor dem Herrn wandeln? Angesichts der Aussage der Heiligen Schrift in Jakobus Kapitel 3, Vers 8 und 9. Mit dieser Zunge, mit der wir den Herrn preisen, heißt es in Vers 9. Den Herrn preisen mit einer unbändigen Zunge, ja. Ja, nimm denn das Gott an, ja. Ja, was ist denn das für ein Gott, der einen Lobpreis und eine Anbetung von ungebändigten Zungen entgegennimmt? Ein gnädiger und barmherziger Gott. Wo würde Gott mit uns nicht so barmherzig sein? Ob der Herr diese Barmherzigkeit, die er uns gewährt, auch in der Darreichung an anderen sehen? Werden die Gläubigen an uns erkennen, er hat eine gelinde Zunge. Er ist durch Jesus belebt. Er ist Jesus ähnlicher geworden. Die Absicht Gottes ist es, mit uns. Mit diesem unbändigen Glied der Zunge preisen wir, lobpreisen wir Gott, und fluchen Menschen, senden böse Worte auf Menschen, einfach weil kein Mensch die Zunge bändigen kann. Darum sagt die Schrift gleich, dass wir alle Bitterkeit und Wut und Zorn wegtun sollen, nach Epheser 4, Vers 31. Alle Bitterkeit, allen Wut, allen Zorn, alles Geschrei, alle Lästerung sei von euch weggetan. Dieses alle ist also vorgestellt für die dann folgenden Ausdrucksformen, die uns hier benannt werden, samt aller Bosheit. Es gibt also keine Bitterkeit, es gibt keine Wut, es gibt keinen Zorn, es gibt kein Geschrei, keine Lästerung und keine Bosheit, die da noch sein dürfte, weil sie im Widerspruch zu Gott gefunden wird, bei solchen Menschen, die da Sünder sind. Auch dann, wenn wir Begnadigung empfangen haben, dann sind wir eben auch noch Sünder. Zwar begnadigte Sünder, aber Sünder sind wir. Den Titel tragen wir jeden Tag 24 Stunden auf dieser Erde einher. So auch in Kolosser 3, Vers 8. Da heißt es, allen Zorn und Wut, da ist Jezorn, Rachezorn, Zorn und heiliger Zorn gemeint. Auch dann, wenn dieser sündlose Zorn gemeint ist, soll er letzten Endes weggetan werden. Denn nicht alles, was unbedingt Sünde ist, wird von Gott an uns anerkannt. Denn die Bibel Gottes Wort sagt, dass wir auch Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütz geredete Wort. Die heißt nicht jedes sündliche Wort, nein, sondern jedes Wort, das geredet wurde von dem unbändigen Glied, was da nicht gerade notwendig gewesen wäre. Es war zwar keine Sünde, aber Rechenschaft müssen wir ablegen nach der Lehre des Wortes Gottes. Warum denn das? Ich denke, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Und jetzt würde ich auch noch zur Rechenschaft ziehen am Richterstuhl Christi für solche Worte, die gar nicht Sünde sind, jawohl. Weil er auch ein heiliger Gott ist, weil er ein gerechter Gott ist. Darum zieht er dich und mich zur Rechenschaft vor seinem Thron. Auch denn, wenn dieser sündlose Zorn gemeint ist, der soll unter aller Zorn mit eingeschlossen weggetan sein, weil er große Gefahr ist für den Glaubenden, für den, der den Weg des Lammes geht. Interessant ist, dass es in der Ausdrucksform heiligen Zorn in der Bibel gar nicht gibt. Die Ausdrücke heiliger Zorn gibt es in keiner Übersetzung, auch nicht im Urtext. Ich glaube, dass es ein etwas fingierter Zustand ist. Vielleicht wollten sich Gläubige entschuldigen vor Menschen. Ich nehme es an, dass diese Lehrerfassung dabei entstanden ist. Die Epheser 4, Vers 26 Stelle, hochinteressanterweise für den Feinschmecker des Wortes, ist aus Psalm 4, Vers 4 entnommen. Dort steht erstmals im Worte Gottes geschrieben, seid erregt und sündiget nicht. Seid erregt und sündiget nicht. Jetzt sehen wir den Unterschied. Was ist eine Erregung, die nicht mit Sünde verbunden ist? Denken wir an unsere Bekehrung. Als wir ins Licht durch die Gnade Gottes kamen und uns im verlorenen Zustand erkannt haben und unsere Sünden tonnenschwer auf uns lasten lagen, da haben wir etwas gespürt, wir waren erregt, was wir mit unseren Sünden Jesus angetan haben. Das war keine Sünde, sondern diese Erregung diente zur Entzündigung. Das war Hyssop. Diese Erregung ist Hyssop. Entzündige mich mit Hyssop. Bezeichnend ist, dass der Apostel Paulus im Textwort einen Vers davor, nämlich im Vers 25, von Lüge redet, die wir ablegen sollen. Epheser 4, Vers 25. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, sollen wir die Wahrheit reden. Die Lüge, Paulus redet von der Lüge, die wir ablegen sollen. Und vor der Stelle im Psalm 4, Vers 4, und zwar in Verse 2, wird tadelnd von Lüge suchen geredet. Interessant, die Zusammenhänge zwischen Zorn, erregt sein und der vorausgegangenen Ablegung von Lüge und Lügereden. Für den, der ins Wort Gottes